Heute in CT Uplink: Billig-SSDs im Dauertest, ein billiger China-PC und Street View ohne Google. Bis gleich.
CT Uplink.
Hi, hallo, willkommen zu einer neuen Folge des von unserem CT-Uplink. Nochmal zur CT10, der blauen. Ich muss aufpassen, weil wir nachher für Thema habe ich hier gleich mehrere hingelegt, ein Dauerthema, dass ich die richtige hochhalte. Und da sprechen wir heute nochmal über drei Themen aus dem Heft. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und habe mit mir hier
Michael Link,
Lutz Labs
und Benjamin Kraft.
Genau. Und dann fangen wir gleich mal mit Lutz an. Für den habe ich nämlich hier auch die mehreren CTs mit. Und zwar hast du einen Dauertest gemacht mit Billig-SSDs und Dauertests in dem Fall wirklich monatelang, weswegen ich hier die drei noch habe. Da hast du schon die ersten Ergebnisse dazu gemacht. Und jetzt sind wir in der 10. Und eine läuft immer noch.
Das war jetzt eine kleine Verwechslung.
Okay.
Aber egal.
Dann berichtige mich.
Ich berichtige dich. Wir haben 6 SSDs. Jeweils 2 Exemplare, also insgesamt 12 natürlich, dann in den Dauertest geschickt. Und zwar sind das besonders billige SSDs gewesen. Die haben wir schon letztes Jahr gekauft, schon ein bisschen her. Und wir haben mal gerade so eine Phase erwischt, wo es relativ günstig war mit den SSDs. Inzwischen sind die Preise ja ein bisschen gestiegen. Und nach dem Test, den wir in der 3 gemacht haben, da haben wir die einfach mal an so ein paar Rechner angeschlossen und die einfach beschrieben und wieder beschrieben. Und da sind jetzt auch schon so einige ausgefallen natürlich zwischendurch. Und das haben wir jetzt mal noch im Heft verewigt, was denn da so passiert ist.
Genau, weil eigentlich also bei SSDs natürlich das Erste, worauf man guckt, ist immer, dass sie halt so schnell sind. Also dass die Geschwindigkeit, aber dieses Gefühl, das glaube ich viele haben, die sich nicht so genau damit beschäftigen, ist halt, dass sie nicht so lange halten. Also das wolltet ihr damit rausfinden. Also genau. Das ist so, weil man hat so ein Gefühl für die Magnetspeicher, hat man irgendwie mit der Erfahrung gewonnen, einfach weil wir die alle schon seit Ewigkeiten benutzen. Bei SSDs haben wir das noch nicht, weil die jetzt ja relativ neu sind, dass sie in jedem PC sind, oder?
Ja, aber auch irgendwie jein.
Gut.
Also, ja. Bei den meisten SSDs findet man irgendwo im Datenblatt eine Angabe, sie halten so und so viel Schreiblast aus. Endurance nennt man das Ganze meistens und wird meistens irgendwie in Terabyte angegeben, die da drauf geschrieben werden. TBW, Terabyte, Witten.
Okay.
Das ist bei, sagen wir ruhig mal, Markenherstellern wie meinetwegen Samsung, bei einer Größe von 250 Gigabyte bei meinetwegen 150 Terabyte. Kann man sich gerade noch so ein bisschen vorstellen. Das ist eine ganze Menge.
Ja.
Auch, wo wir gerade bei der Samsung sind, wir haben ja schon mal im Heft 1, zusammen mit Ben, der jetzt auch gerade noch da ist, zufälligerweise.
Kann ich auch hochhalten.
Genau, SSDs.
So lange halten
aber Markenhersteller SSDs auch in diesen Dauertest geschickt und natürlich gleiche Mimik dann hinterher noch für diese Billigdinger genommen. Und davon läuft noch eine. Das heißt.
Genau, die war's.
Genau. Ja, wie läuft seit Juni letzten Jahres,
wenn ich mich genau, Ende Juni war es, glaube ich. Und dein letzter Stand war, wie viel? Du hast drauf geschaut.
8 Petabyte.
8 Petabyte. Ich glaube, der Hersteller gibt an
150 Terabyte.
Auch bei der Pro?
Ja.
Okay, also das eindeutig ist also übererfüllt.
Schon eindeutig übererfüllt. Okay. Das ist schon ordentlich. Die anderen sind auch schon alle ausgefallen von den guten, also alles in Ordnung, alles ist irgendwie über dem, was sie versprochen haben. Das Problem bei diesen Billig-SSDs
genau, weil
war,
das ist ja
die versprechen gar nichts.
Ach so, da fehlt dieser Wert drauf.
Da fehlt dieser Wert. Es gibt, also wir haben hier, ich muss das vielleicht nochmal eben erzählen, Silicon Power, Kingdian, Intenso, Team Group, Gudrum und Drevo.
Ja, also, Intenso hat
man alle schon mal gehört.
Ich behaupte mal, die meisten Leute kennen nicht alle Hersteller.
Ja.
Ich kannte sie vorher auch nicht alle, okay. Und die haben teilweise wirklich nur 55 Euro gekostet für 240 Gigabyte, wo dann eben eine Marken-SSD bei 70 Euro losging.
Ja.
Inzwischen, durch die Preiserhöhung, sind diese SSDs, also die ich glaube, die Gudrum ist es, die liegt inzwischen bei 100 Euro.
Und unterscheidet sich damit noch von den teuren? Oder?
Nö.
Okay.
Weil die sind teilweise dann schon wieder billiger.
Okay. Und sind sie denn aber jetzt von der Qualität auch auf dem der, also jetzt nicht mehr teuren? Ich weiß jetzt gar nicht, wie man jetzt die Unterscheidung noch macht. Also ja, vor einem Jahr waren schwierig. Die teuren, jetzt die günstigeren. Wie hat denn der Test? Also wenn der jetzt schon schneller fertig ist?
Der war schneller fertig, obwohl auch einige SSDs sehr lange durchgehalten haben. Also wir haben auch Schreiblasten von 2, 2,5, knapp 3 Petabyte erreichen können bei einigen Modellen. Ja. Bis sie dann ausgestiegen sind. Andere haben 400, 500 Terabyte sind das dann, Entschuldigung. durchgehalten. Das ist alles soweit in Ordnung. Das Problem ist, dass wir bei einigen dieser SSDs halt nicht so hohe Schreibraten erreichen konnten, weil die so fürchterlich schnarch langsam geschrieben haben.
Eigentlich das, worauf man bei SSDs setzt.
Genau. Also man muss da unterscheiden. Wir haben nur sequenziell geschrieben. Also sprich immer drauf mit einer großen Datei. Also H2BenchW haben wir da als Testprogramm benutzt. Das ist nicht unbedingt der Standard-Einsatzfall. Normalerweise natürlich auch ein bisschen auf zufällige Adressen geschrieben. Dann, das stresst die SSDs noch ein bisschen mehr.
Okay.
Nichtsdestotrotz sind diese 70 Megabyte, die wir da teilweise nur haben, natürlich echt mager.
Mm. Ja. Okay.
Gute SSDs können 500, 550 Megabyte pro Sekunde. Und das heißt, wenn man die in irgendeinem Büro-PC einsetzen würde, wo man da an seinem Office sitzt und ein bisschen was schreibt und dann auch mal eine Datei speichert, alles kein Problem. Aber wenn man meinetwegen Videobearbeitung macht, dann ist man mit einer Festplatte besser aufgehoben und das ist nicht so schön.
Mich würde ja jetzt interessieren, also die sind jetzt auch schon zumindest ein paar Monate alt dann. Ja. Genau. Das heißt, jetzt sind die Preise schon gleich und wahrscheinlich gibt es jetzt neue günstige. Also das ist ja irgendwie funktioniert. Wenn die jetzt 100 Euro kosten, gibt es dann jetzt schon wieder welche für 50 andere. Also worauf ich hinaus will, ist, kann man darauf irgendwie schließen, dass zumindest alle irgendwie ja was erreicht haben. Also alle haben irgendwie ein paar hundert Terabyte erreicht. Also man kann, zumindest wenn es um die Dauer geht, nicht komplett was falsch machen. Ihr habt keinen gefunden, der irgendwie nach ein paar Dutzend Terabyte ausgestiegen ist.
Ja, also davon haben wir keine gefunden. Einziges Problem war eine SSD von Intenso. Da hatten wir auch zum Test 2 gekauft. Haben wir natürlich, bevor wir sie in den Test geschickt haben, erstmal mit dem Benchmark-Programm geprüft, ob sie denn in Ordnung sind. Ja. Und da gab es schon die ersten Ausfälle. Das heißt, die haben wir gar nicht in diesen Langzeittest geschickt. Haben 2 Ersatzexemplare bekommen vom Händler. Ja. Davon ist wieder eins ausgestiegen.
Okay, das ist natürlich dann schon ein schlechtes Anzeichen. Weil also klar, für Test kann man jetzt mal ein paar mehr kaufen. Aber wenn man jetzt günstig kauft und dann muss man irgendwie doch noch eine zweite, ist ja schon eher blöd, sinnfrei.
Da möchte ich auch noch mal einhaken. Du hast ja noch was anderes Interessantes rausgefunden, dass das so ein bisschen auch Hardware-Lotterie ist, was in den Dingern drinsteckt.
Ja,
das fand ich sehr spannend, als ich den Artikel gelesen habe.
Das heißt,
ich habe mich gewundert, weil wir hatten ja immer 2 Exemplare. Und die eine, ich meine, es war die Gutram, die war bei 2,5 Petabyte ausgestiegen und die andere bei 1,5 ungefähr. Und auch die Schreibgeschwindigkeiten waren halt sehr unterschiedlich. Das hat mich schon gewundert.
Ja, klar.
Also ob man nun 240 oder 360 Megabyte pro Sekunde schreibt, ist ja schon ein Unterschied. Gut. Dann habe ich sie aufgeschraubt, klar. Und da waren tatsächlich unterschiedliche Revisionen der Controller drin. Es waren andere Flash-Chips drin. Obwohl wir die sozusagen aus der gleichen Charge gekauft haben.
Okay.
Das heißt, man kann sich bei diesen Billig-SSDs oder auch bei anderen Billigangeboten, behaupte ich jetzt einfach mal, nicht darauf verlassen, dass man, wenn man das Gleiche wieder kauft, auch das Gleiche bekommt.
Was auch erklärt, warum es keine Angaben zur Haltbarkeit gibt.
Genau.
Keine durchgehenden.
Okay, ja, das zeigt ja schon die ganzen Schwierigkeiten damit. Und vor allem kommt ja dann noch dazu, dass sie jetzt, also zumindest die gar nicht mehr günstiger sind. Also schon das Testergebnis, was ja so ein normales Testergebnis ist, ist schon, dass die Markenprodukte, in dem Fall, wir können ja nicht mehr sagen, die teureren, schon mehr halten als die günstigen.
Ja, mehr halten teilweise auch nicht. Also wir haben ja in dem ersten Test ja auch durchaus SSDs gehabt, die nach 400 Terabyte auch
also die Crucial bei BX 200. 200 war da so die Negativüberraschung. Da hatten wir wirklich gedacht, Crucial, gehört zu, wie heißen die?
Micron.
Micron, genau. Und die haben ja eine Partnerschaft mit Intel, da sollte man denken, da kommt brauchbares Flash bei rum. Und wir wissen auch nicht, ob es der Controller wäre, der ausgestiegen ist oder das Flash, aber nach so um die 200 Terabyte sind die ausgestiegen. Das ist zwar über dem, was versprochen war, aber damit waren sie die Ersten. Alle anderen haben mindestens 700 Terabyte geschafft. Also es war dann überraschend, dass das so ein großer Unterschied ist.
Bei diesen Dingern kommt aber noch was dazu.
Sag mal.
Also diese hier zum Beispiel, die Team Group, die unterstützt kein Secure Arrays.
Okay.
Das heißt also, Secure Arrays ist diese Geschichte, wenn man eine SSD meinetwegen verkaufen möchte oder irgendjemandem anders geben möchte, dass man seine Daten wirklich sicher löscht.
Ja.
Also anders als bei Festplatten ist es ja nicht so, dass man einfach alles überschreibt und alles ist weg. SSDs haben ja auch noch diesen Overprovisioning-Bereich, der sozusagen für interne Verwaltungsarbeiten da ist. Ne? Und der wird natürlich, wenn man nur den sichtbaren Bereich überschreibt, nicht mitgelöscht.
Ja.
Das heißt, da sind noch Datenreste vorhanden. Und dafür unterstützt eigentlich jede SSD, jede Festplatte seit 2001 oder so ähnlich den Secure Erase-Befehl.
Und der löscht alles?
Der löscht einfach.
Okay.
Wenn sie das nicht unterstützt, ist das doof.
Ja, ja, natürlich. Vor allem, nachdem du ja auch einen Artikel hattest, daran erinnere ich mich auch, was man auf so gebrauchten Festplatten alles noch finden kann. Das ist doch auch nur ein paar Monate her. Das ist,
naja, ein Jahr vielleicht oder so.
Ach, verdammt. Ja. Geht alles so schnell.
Gut, andere SSDs geben zwar eine Temperatur aus, mit der sie, die sie angeblich gerade haben, aber wenn die immer bei 30 Grad liegt, egal ob sie gerade eingeschaltet wurden oder gerade richtig gestresst wurden, dann glaube ich nicht, dass das stimmt.
Okay, das klingt ja schon so. Also bislang hatte ich ja gedacht, okay, es ist jetzt vor allem, dass sie halt teurer werden und dass sie halt nicht so schnell sind. Aber das ist natürlich eine Sache, die auch erklären könnte, warum sie dann irgendwann vielleicht früher aussteigen oder so, wenn man gar nicht überprüfen kann, wie warm sie sind. Man
kann es gar nicht überprüfen, genau. Die geben einfach, es gibt ja diese Smart-Abfragen und da steht dann einfach eine Temperatur drin und die steht bei 30 Grad fest. So, festgenagelt.
Ja.
Noch ein Ding, es gibt bei jetzt den meisten SSDs, bei den Smart-Werten auch so einen sogenannten Lifetime-Indicator. Das heißt, die sagen dir irgendwie, ja, so lange werde ich wohl vielleicht noch halten.
Ah, ja.
Eine kann das gar nicht und eine kann das zwar theoretisch, gibt aber keinen Wert aus.
Das ist natürlich alles sehr, sehr hilflos.
Ja, deswegen ist eigentlich so, kann man schon fast sagen, das Fazit, preislich lohnt sich sowieso nicht.
Ja, ja, genau.
Wenn man jetzt eine SSD braucht, lieber mal gucken, ob man irgendwo ein Sonderangebot findet von den etablierten Herstellern und dann auf die setzen.
Genau, und die etablierten waren die, ich guck nochmal, das waren die in der 1, habt ihr die getestet? Also natürlich schon, wenn man jetzt überlegt, wie lange man den Test machen muss, manchmal um die Sachen dann mitzubekommen, ist natürlich auch schon was, also wenn die irgendwie rauskommen, wartet man ja eigentlich auch nicht so lange. Nein. Aber vor allem die günstigen, wo man einfach wirklich nur QA-SSD endlich für 50 Euro. Aber das zeigt zumindest das ja wenig überraschende Ergebnis, was man aber trotzdem immer wieder machen muss. Mhm. Günstig reicht, heißt halt doch nicht das Gleiche. Und nur weil es irgendwie, ich habe hier mitgekriegt, das kann man vielleicht mal hinhalten, dass die nun auch noch Evo heißt, ist ja auch... Ist das nicht noch andere Probleme? Also bei Evo muss ich, das ist doch der Markenbegriff von Samsung, oder? Das ist doch.
Och, da würde ich mich jetzt nicht drauf festnageln lassen.
Aber so kenne ich, also das ist zumindest die einzige. Es ist zumindest offensichtlich kein SSD-Fachbegriff.
Nö, ach nö. Würde ich nicht sagen.
Na gut, also auf jeden Fall.
Ich habe noch eine Frage, wie sah es denn mit dem Support aus? Also kann man bei denen damit rechnen, dass, was weiß ich, eine neue Firmware-Revision rauskommt, wenn man einen Bug im Controller hat oder so?
Also wir haben teilweise nicht mal Ansprechpartner gefunden. Und also manche schreiben schon auf ihren Homepages, wenn man sie dann irgendwie überhaupt findet und wenn man dann Chinesisch lesen kann, manchmal gibt es auch Englisch, schon irgendwas dazu, aber sicher wäre ich mir da nicht, dass da irgendwas passiert.
Wo kauft man die denn dann? Also die gibt es nicht bei Saturn, sondern wahrscheinlich bei Amazon.
Genau, bei Amazon, bei eBay, klar.
Okay, und weil du es gerade schon gesagt hast, das sind auch, wenn die Namen alle so schön Englisch klingen, das sind oft chinesische Hersteller.
Ja, klar.
Und da können wir direkt auch eine unserer wundervollen Überleitungen bringen. weil mit denen hast du ja auch Erfahrung gemacht, ja. Benjamin. Mit einem anderen, hast du den Namen, gibt es den Hersteller?
Es gibt einen Herstellernamen, das ist ein chinesischer Vertrieb, sage ich jetzt mal, eGlobal. Die schrauben vielleicht auch selber. Also es geht um diesen PC.
Ja.
Der erstmal, wo ist die Kamera da? Recht da. Recht unscheinbar ist. Das Besondere eigentlich ist, es ist ein Passiv-PC. Das heißt, er hat keinen Lüfter. Das Gehäuse ist der Kühlkörper. Und darauf gekommen sind wir nämlich, weil uns ein Leser geschrieben hat, nachdem wir in der 3, glaube ich, passive Mini-PCs das getestet haben.
Passt ja alles so toll, dass ja, ich hier immer die richtigen CTs hier liegen habe. Genau, und der hat, da hat ein Leser geschrieben, der ist doch, irgendwie kostet nur ein Drittel. Warum testet ihr denn so teure Geräte, wenn ihr doch...
Eine günstige Alternative wäre doch auch mal spannend. Also er sagte, er habe da gerade einen gekauft, dieses Modell, hat mir einen Link geschickt und gesagt, sowas würde er auch mal gerne in der CT sehen. Meine erste Reaktion war echt so, naja, Einfuhr und Bestellung und du weißt nicht, was du kriegst und Garantieansprüche. Und so habe ich ihm auch erstmal geantwortet und dann haben wir uns ein bisschen beraten und kamen schließlich zum Schluss, eigentlich ist das Ding vom Angebot her zu spannend, es nicht doch mal anzuschauen. Und das Angebot ist nämlich schon der erste Punkt. Ich habe mich leider nicht ganz so gut vorbereitet, aber der Angebotstext beim Hersteller ist schon mal der Knaller. Das möchte ich mal wenigstens kurz vorlesen. Für die, die das Heft noch nicht gelesen haben, ich glaube, für die Kamera ist es zu klein. Weiter unten geht es nämlich darum, welches Betriebssystem mitgeliefert wird. Und das ist das freie Betriebssystem Standard installiert, unsere aktiviert OEM gecrackte Version, Klammer auf, nicht echte, arbeitet gut, Klammer zu, Win 10. So geht es dann noch ein bisschen weiter. Die bieten auch an, ein Linux zu installieren, aber schön finde ich so den Schlusssatz. Wenn Sie benötigen, Verkäufer ist unverantwortlich und macht keine Entschädigung für rissige Systeme. Also
das ist nicht die Google Translate Übersetzung, sondern die steht.
Die steht also so da. Ich vermute mal, sie benutzen
Google Translate, aber so steht es auf der also Seite.
So eine Stilblüten finden sich überall, unter anderem auch dann ganz oben im Angebot. Das ist wie gesagt ein Barebone, den musst du noch ergänzen um RAM und SSD. Und die heißen da, also das RAM heißt Bündel und die SSD ist die Farbe. ja, und mit Farbe und Bündel ausgestattet hat unser Gerät so um die 500. Euro gekostet. Versand inklusive, gecracktes Windows inklusive, Zollvermeidung inklusive, das ist nämlich dann der nächste Punkt. Dafür habe ich kein Bild, das ist nur Bonusmaterial, aber dieses
Sag Ding doch erstmal den Namen.
Ja, genau.
Der Name das ist ja schon das erste Highlight.
Das ist nämlich der, wie gesagt, eGlobal ist der Hersteller. KBC Mini-PC. So, haben wir ein bisschen auch drüber nachgedacht. KBC ist offenbar auch eine maschinelle Übersetzung von KB Lake, dem Prozessor, der drin steckt. Ja, also viel Spaß mit Sprache in diesem Text. Ja.
Genau, für den Zoll.
Für Was den Zoll, für genau. Also ganz offen wirbt der Hersteller eben nicht nur mit einem gecrackten Windows, sondern auch damit, er ist stets bestrebt, dem Käufer zu helfen, Zoll- und Einfuhrgebühren zu vermeiden. Die haben da auch ein kleines, schönes Bildchen dazu und schreiben, ja, wir, also die schreiben das ganz offen. Wir deklarieren das Ding falsch. Wir schreiben drauf, es ist eine TV-Box im Wert von $20. Dann musst du keinen Zoll, also keine Einfuhrumsatzsteuer zahlen.
Das hatten wir auch neulich in der CT, genau. Da ist irgendwie eine Grenze bei 50 Euro oder 100 Euro.
Irgendwie
oder
so, sowas. Genau.
Genau, ja.
Ja, also das sind ein paar schwierige Sachen, denn wenn der Zoll das spitz kriegt, das gecrackte Windows ist schon mal das Erste. Aber wenn der halt eine Stichprobe macht und reinschaut in die Kiste und feststellt, das ist keine TV-Box und der Warenwert muss über 20 oder 50 liegen, dann ist man auf jeden Fall, da wird man erstmal aufs Zollamt gerufen und soll das Ding halt nachverzollen. Und dann hat sich schon ein bisschen mit dem Spareffekt, denn dann wird halt die Einfuhrumsatzsteuer von 19% fällig plus ein wegen der falschen Deklaration eine Strafe in Höhe der Abgabe nochmal. Ja. Also nochmal 19%, wenn ich das richtig verstanden habe, aber ich bin nicht ganz sicher.
Aber ein CE-Kennzeichen hat er.
Ja, hat ein schönes CE-Kennzeichen. Das ist das nächste. Der Zug, Zoll, nicht der Zoo, kann das Gerät ja auch aus dem Verkehr ziehen. Ich gucke mal. Kamera.
Kannst du da schön auflegen, dann sieht man das.
Man erkennt es eigentlich ohne den Vergleich nicht. Da ist ein CE-Zeichen drauf. Das CE-Zeichen ist Voraussetzung für die Einfuhr aus Nicht-EU-Ländern bei elektrischen Geräten. So, das ist einfach eine freiwillige Konformitätserklärung, dass das Gerät bestimmte Bedingungen einhält.
Ja.
Also eigentlich ist es schon mal nicht so eine Riesenhürde.
Ja.
Immer wieder kommt es bei Importen aus China vor, dass das Zeichen aber der Typografie nicht entspricht. Das heißt, es ist einfach irgendein nachgemachtes, man erkennt es hier vielleicht im Heft ein bisschen besser, nachgemachtes CE-Zeichen mit ziemlich gefetteten Buchstaben, die so ein bisschen gestaucht sind, der Abstand passt nicht so ganz. Ja, und wenn das Zeichen halt nicht original ist, dann kann der Zoll das Gerät entweder zurückschicken, einbehalten oder es einfach auch zerstören. Und so oder so ist das Geld dann komplett weg.
Genau, weil wird es ja nicht geben, weil mit dem falschen CE-Zeichen kriegt man es dann.
Richtig.
Also bei also, der anderen Sache, wenn sie jetzt nur mitkriegen würden, dass es falsch verzollt ist, würde man die Strafe zahlen, hatten wir jetzt gesagt, sind vielleicht schon 200 Euro zusätzlich. Ja. Man würde es aber zumindest in die Hand kriegen.
Genau.
Bei dem CE-Zeichen ist jetzt tatsächlich die Sache, dass man es nicht mal mehr kriegt.
Ja, das ist ein Komplettverlust dann.
Ja. Aber wir hatten keinen Stress, das einzuführen.
Das ist natürlich jetzt auch...
Naja, er sitzt ja hier, ne?
Ja, es ist angekommen.
Das Gerät liegt hier.
Ja.
Genau, das sind jetzt die, also das sind erstmal die Schwierigkeiten, die man vorher schon hat und die jetzt natürlich, also die vielleicht auch der Leser hatte, die offensichtlich nicht. Er hat es auch bekommen und hat es vielleicht gar nicht mitgekriegt. Aber natürlich, wenn jetzt viele Leute das anfangen, erstens wird dann, also irgendwann wird jemand drauf aufmerksam und die Wahrscheinlichkeit ist auch einfach da, dass man es irgendwann.
Man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass man und sich da eben strafbar macht.
Strafbar, genau.
Also das Windows ist eine Urheberrechtsverletzung, möglicherweise strafbar. Das ist. Da es so offensichtlich immer
auf dem... Genau, es steht ja auch direkt
da. Es steht überall da, auch die Sache mit der Zollvermeidung. Man hat also Kenntnis davon oder man kann davon ausgehen, oder der Zoll kann davon ausgehen, dass man davon Kenntnis hat. Und damit macht man sich halt mitstrafbar. Und wenn der Zoll das spitz kriegt, dann kann er auch ein Strafverfahren einleiten. Normalerweise wird das eben dann beigelegt gegen die Zahlung einer Gebühr, wie gesagt, die Nachverzollung. Aber das ist schon ein heißes Eisen und da muss man sich wirklich überlegen, ist es den Spareffekt wert, ist das Risiko zu hoch und dann kommen wir nämlich zum anderen Teil.
Genau, weil in jetzt der Praxis kommt ja die schöne Testtabelle dann. Jetzt hast du ja das Gerät da und jetzt konntest du es CT testen.
Genau, also prinzipiell die Performance liegt auf dem Niveau, das man jetzt erwartet hätte von dieser Hardware. Ja. Es ist ein Zweikernprozessor, also es entspricht in etwa einem Intel NUC, aber es zickt ganz schön rum. Das tolle, gecrackte, vorinstallierte Windows lässt sich überhaupt nicht updaten. Sobald du versuchst, irgendein Windows, ein größeres Windows-Update durchlaufen zu lassen, hängt er sich auf.
Welche Version also ist dann da drauf?
Ausgeliefert wurde es mit dem Ur-Windows 10. Also ist auch ganz frisch.
Ja.
Und egal welches Update wir versuchten, 16.07 oder jetzt das 17.03, das Creators-Update, der fror ein bei 32% und dann hast du ein schönes Pixelmuster auf dem Bildschirm. Mhm. Und musst ausschalten und dann wurde die letzte funktionierende Version wiederhergestellt.
Okay, das heißt, es gab nicht nur Schwierigkeiten, es ging einfach nicht. Also habt ihr nicht upgedatet bekommen.
Genau. Also das passiert auch, wenn du ein anderes Windows installierst. Das ist nämlich der nächste Knackpunkt. Das tolle OEM-gecrackte Windows ist eine Volumenlizenzversion, die sich alle 180 Tage mit einem Licensing-Server verbinden möchte.
Und der steht?
In China, hinter einer Firewall. Das heißt, sie haben es da irgendwo im Firmennetz aktiviert.
Ja.
Und der läuft auch erstmal und du hast keinen Hinweis darauf, dass er irgendwann nicht mehr laufen wird. Und nach 180 Tagen spätestens kommt die Abfrage, hallo KMS-Server, ich möchte mich mal wieder aktivieren. Er findet den nicht. Und dann kriegst du diese typische Einblendung, dieses Windows ist nicht mehr aktiviert. Das bedeutet gewisse Einschränkungen. Du kannst den Hintergrund nicht mehr personalisieren und solche Kleinigkeiten. Ein bisschen schwerwiegender ist, dass er sich nach einer Stunde dann selber runterfährt.
Ah, aber 180 Tage sind natürlich zumindest eine Zeit, dass du zumindest ein bisschen vergessen hast, wo du es her hattest.
Boah.
Wenn du ihn so lange benutzen willst und kannst. Ja. Also ich meine, das mit dem Updates ist natürlich schon auch so eine Sache, aber also. Und also danach passiert das mit dem eine Stunde runterfahren immer, bis er sich wieder verbinden kann. Er nicht kann.
Er sich wieder
lizenzieren kann. Das heißt, nach 180 Tagen ist er im Prinzip nicht mehr einsatzfähig.
Nicht mehr so, es sei denn, du machst kurze Abstecher zu Hype oder so.
Ja, aber das ist also so alle Stunde mal.
Ja, also das ist nicht so der Bringer, aber erklärt halt den Hinweis auf die rissigen Systeme, die der Hersteller da nicht unterstützt. Das ist das eine. Manchmal wacht er.
Versucht einfach ein normales Windows
drauf. Haben wir auch probiert, ähnliche Probleme. Also nicht mit der Aktivierung natürlich, sondern dass der dann die Updates nicht durchlaufen ließ, wachte zum Teil nicht aus dem Stromsparmodus auf.
Und das ist dann schon, das ist ein Hardware-Problem oder Firmware-Problem?
Wir vermuten, das ist ein Firmware-Problem. Wir haben ins BIOS reingeschaut und wir haben noch nie ein so umfangreiches BIOS gesehen. Und das ist jetzt kein Lob, dass man da besonders viel einstellen könnte. Da ist viel Krams drin, der den Endkunden überhaupt nicht interessiert. Das sind Sachen, die normalerweise der Hersteller einmal einstellt und dann ausblendet. Das wird einfach fest verdrahtet sozusagen im BIOS oder fest einprogrammiert. Ja. Also da geht es nicht um irgendwie Speichertakt oder so eine Sachen, sondern das sind, ich weiß nicht, das sind so erschlagend viele Einstellungen. Da haben alle Kollegen im Hardware-Ressort, die sich das angeschaut haben, echt die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, das ist irgendwie ein Firmware-Rolling, da ist nichts rausgelöscht oder irgendwie fest programmiert worden. dass die Firmware für die Management Engine von Intel fehlt. Da ist einfach eine Version 0.0.0.0 drin, also keine. ja, das Ding ist. Und der Linux haben wir es dann auch probiert, weil ja, wir gedacht haben, genau. Du kannst das ja auch einfach mit dem Linux betreiben oder auch gleich ordern. Da lief es weitgehend stabil. Wir haben dann gedacht, okay, wir wollten dann sehen, optimieren wir das mal beim Stromverbrauch. PowerTop ist dieser Befehl, ja. Dass er ein paar Sachen einstellt. Und wenn du PowerTop anmachst, dann aber das Netzwerkkabel ziehst, friert er dir hart ein.
Okay.
Also es sind, gut, das macht man nicht ständig im Betrieb,
ja, natürlich,
aber es ja. Deutet halt darauf hin, dass irgendwo in der Firmware, gerade beim Energiemanagement, irgendwo der Wurm drin sein muss. Und also am Ende, man kann dieses Ding einfach aus praktischen Gründen, aus rechtlichen Gründen, aus nervlichen Gründen einfach nicht empfehlen. Du gehst danach am Stock. Was ein bisschen schade ist, weil an sich die Kiste ganz cool ist, wäre sie auf legalem Wege für einen ähnlichen Preis oder vielleicht ein bisschen teurer mit Zoll und einem verfügbar, wäre es gar nicht so eine schlechte Alternative. Ich sagte vorhin Hardware-Lotterie, das ist hier auch so. RAM und SSD, die man da noch dazu ordert, kauft der Hersteller wahrscheinlich aus Restbeständen auf. Und dagegen spricht ja erstmal nichts, wenn die Hardware in Ordnung ist. Da war eine Toshiba-SSD drin und Samsung-RAM und das war alles okay. Aber auch da ist eben so die Sache, du weißt nicht, was du bekommst am Ende.
Und ob da wirklich Samsung oder Toshiba drin steckt, da weißt du jetzt natürlich auch nicht.
Ja, wir haben reingeschaut und in unserem Fall war es das. Aber das meine ich bei der nächsten Bestellung. Kann natürlich was völlig anderes drin sein. Dann ist irgendein lahmes SK Hynix SSD-Modul drin. Die sind ganz, oder wir hatten schon einige, die fürchterlich lahm waren. Oder irgendein instabiles RAM-Modul von irgendeinem No-Name-Hersteller. Auch wenn der Hersteller oder der Verkäufer in dem Fall auf seiner toll übersetzten Seite auch sagt, sie benutzen berühmte Hardware.
Berühmte Hardware. Und aber beim Rest könnte es ja wahrscheinlich dann genauso sein. Also um auf den Preis zu kommen, nehmen sie für den Rest ja vielleicht auch Restbestände, die sich unterscheiden kann. Das könnt ihr jetzt nicht
was
sehen.
Was immer ähnlich ist, ist das Mainboard. Also ich glaube, von dem, was ich so gesehen habe, ich habe ein bisschen recherchiert, da ist eins drin, das hat die Bezeichnung GSKL Version B1 oder sowas. Ich habe ein bisschen versucht, rumzusuchen, ob ich das noch woanders finde. Und wenn es um diesen geht, findest du immer diese Bezeichnung. Also das scheint eine Konstante zu sein. Aber welches WLAN-Modul, da wäre das nächste, da drin steckt, das weißt du nicht. Vielleicht kriegst du mal 802.11n und mal AC, was dann schneller wäre. Man weiß es nicht. Es ist halt, du kaufst ziemlich die Katze im Sack.
Ja.
Was wäre denn so ein vergleichbares Gerät? Also ein funktionierendes natürlich.
Also
und was würde das sozusagen mehr kosten?
Das ist nämlich dann der Knackpunkt. Es gibt von Intel direkt den NUC, der ähnlich ausgestattet ist, sogar einen USB-C-Anschluss zum Beispiel hat, WLAN an Bord. Also eigentlich alles, was der hat, den hatten wir, glaube ich, auch in den Mini-PCs.
Willst du gucken? Habe ich es hier?
Nee, die hast du, glaube ich, nicht hier. Aber auch vor nicht allzu langer Zeit. KB Lake Mini-PCs. Nee, ich glaube, die waren in der 6.
Dicker Daumen, reicht ja.
Also der kostet, glaube ich, als Barebone mit einem i3-Prozessor, das heißt jetzt ein i7, glaube ich, 300 Euro mit einem i7, ein bisschen mehr. Kann ähnlich viel und läuft halt stabil. Also da muss man sich den ganzen Stress nicht geben. Ja. Der Unterschied ist natürlich, der ist passiv und der NUC ist mit einem Lüfter. Aber der ist jetzt auch nicht so laut, dass man sagen würde, das nervt mich voll.
Und
der ist auch noch kompakter, das sind so kleine Würfel.
Du hast ja auch im Artikel geschrieben, also man könnte für ungefähr den gleichen Preis sich auch was zusammenbauen.
Genau,
also
es gibt so auch Umrüstkits, so eine passiven, da gibt es dann eben Gehäuse, kaufst den NUC, entkernst den sozusagen, nimmst den Kern und baust den ins neue Gehäuse rein und dann hast du auch einen passiven, leisen, also lautlosen NUC. Ohne den Stress mit Hardware, wo du weißt, dass sie unterstützt wird und ohne Garantieprobleme, ohne Zollprobleme, ohne Windows-Update-Probleme, du hast danach ein System, was halt funktioniert.
Genau, das sollte man ja auch, also wie du es gerade gesagt hast, wenn man das Gefühl hat, man will den günstigen haben, ohne sich die Arbeit zu machen, die Arbeit hat man trotzdem.
Ja.
Man hat sie halt danach, also bei dem anderen hat man sie bisher zusammengebaut ist. Weil das, was du jetzt erzählst, klingt sehr lustig für einen Test, aber überhaupt nicht erstrebenswert für egal woanders.
Ja, das lohnt einfach nicht. Also bei allem Geldsparpotenzial, am Ende lässt man entweder nerven oder hat mit dem Zoll zu tun oder die Kiste läuft nicht rund. Also die Konstellation lief ja, wenn sie mal lief und kein Update machen sollte, doch stabil. Aber wie gesagt,
Hardware-Lotterie. Ja, 250 Tage.
Ja, na gut.
Oder wie lange ihr ihn auch immer jetzt schon testet, das ist ja dann die nächste Geschichte, weil das heißt,
wir haben einen neuen Briefbeschwerer.
Ja. Ich habe überlegt, vielleicht können wir den als Messe-PC einsetzen, aber ansonsten würde ich den echt.
Dann ist es auch egal, wenn er geklaut wird, meinst du?
Also wer den klaut, der legt sich, glaube ich, selbst ein Ei her.
Also für diese Sache mit dem, also ich kriege das immer mit, wenn ich jetzt für irgendwelche Programme meinen Rechner neu starten muss, wie sehr mich das nervt und wie oft ich das hinauszögere. Und allein diese Geschichte mit dem, dass er dann alle eine Stunde irgendwie...
Na gut, wer eine Windows-Lizenz hat und auf einen anderen Rechner umsteigen will, kann die ja mitnehmen. Also es ist jetzt nicht so, dass es bei allen Windows-Installationen passiert. Schwerer wiegt da, du kannst eigentlich kein aktuelles und sicheres System betreiben.
Ja.
Denn sobald du versuchst, wie nennen die sich, sind das Feature-Updates? Also diese halbjährlich erscheinenden großen Windows-Updates, die schlagen fehl.
Habt ihr denn mal versucht, eine andere Lizenznummer reinzupatchen?
Wir haben das mit diversen, du meinst,
man kann ja auch
die Volumenlizenz ändern.
Naja, die Volumenlizenz, also man kann ja auch eine andere Seriennummer in das Windows reinbauen. Das ist ja gar nicht so schwer, wenn ich mich recht entsinne.
Das ist richtig. Wir haben also verschiedene Lizenzen ausprobiert. Wir haben nicht versucht, die KMS-Aktivierung mit einer anderen Seriennummer, glaube ich, zu machen. Also das würde ja funktionieren. Wir wissen ja, dass er sich aktiviert. Oder meinst du?
Ich sehe schon, es gibt so ein bisschen Bastelpotenzial. Ja,
ich überlege gerade, ob das Windows umgebogen wurde auf einen anderen KMS-Server, sodass er versucht, tatsächlich den zu erreichen, bei dem er sich das erste Mal aktiviert hat.
Ach so.
Es gibt ja legale, in Deutschland stehende KMS-Server. Bei Microsoft. Und die Frage wäre, ob das mit einer echten Lizenz sozusagen funktionierte. Ich weiß nicht, ob es also an der falschen Lizenznummer scheitert oder am falschen Pfad, dass er woanders, also unter der falschen IP-Adresse versucht, jemanden zu erreichen.
Das heißt, diese Volumenlizenz, die kann man auch nicht in so eine Einzellizenz umbauen?
Nein, das geht nicht, dass man das ist in dem Fall ein Windows 10 Pro, glaube ich. Da kannst du nicht einfach den Pro-Key von deiner normalen Lizenz eingeben und dann geht's. Das hat bei uns nicht funktioniert. Okay. Also auch so kann man das Ding nicht retten.
Das war die Frage.
Genau, aber ich sehe auch, wir haben es ja gerade mitgekriegt, eigentlich ist es immer nur so ein Detail von den irgendwie 50, die du aufgezählt hast. Ja,
also es gäbe noch so viel mehr zu schreiben.
Würde man eine Lösung für eins finden, dann bleiben aber die 49 anderen. Plus die rechtlichen Sachen, die man ja tatsächlich nicht unterschlagen sollte, die bleiben.
Ja.
Also die ändern sich ja nicht.
Wie ist das mit Garantien? Können wir es vielleicht noch zurückschicken?
Klar, auf eigene Kosten kannst du es gerne zurückschicken. Nach China.
Ah.
Also, sie sprechen von einer dreijährigen Garantie, die auch nicht weiter erklärt wird. Da steht einfach nur 3 Jahre Garantie. Ja. Ich würde nicht davon ausgehen, dass die deutschen Gesetzen genügt.
Ja.
Und du musst das Ding halt selber einschicken nach China. Wir haben das mal für ein anderes Produkt machen müssen, kostet das etwa 100 Euro. Also, wie man es dreht, du zahlst am Ende drauf. Und ich hatte auch eine Frage an den Hersteller, eben aufgrund des Windows-Updates. Der hat sich auch nicht gemeldet. Also ich würde weder bei der Garantie darauf hoffen, dass was passiert, noch bei Nachfragen hoffen, dass jemand sich meldet. Ja. Dieses Ding, kauf es und du stehst damit allein.
Gut, wir hoffen ja, dass der Leser, der es vorgeschlagen hat, das auch liest. Vielleicht meldet er sich ja nochmal.
Ich habe mit ihm geredet, er ist mit seinem sehr zufrieden, benutzt ein Debian und hat keine Probleme mit dem Netzwerkkabel. Ich habe ihn extra danach gefragt. Also er ist damit sehr zufrieden, hat es auch verzollt, also der hat sich ehrlich gemacht und nicht irgendwie den Zoll übers Ohr gehauen. Und für ihn ist es immer noch das Schnäppchen, auf das er sehr stolz ist und das ihm große Freude wohl bereitet.
Ja, wer weiß, worauf man sich einlässt.
Spannend. Gut, die anderen wissen es jetzt, genau. Die anderen wissen jetzt, worauf sie sich einlassen. So, ich krieg da nichts hin. Du hast, Michael, genau, du, darauf hast du jetzt gewartet. Du hast, Michael, Street View ohne Google ist deine Überschrift. Da muss man erstmal so ein bisschen überlegen, was du damit genau meinst, weil also Street View ist es ja nun tatsächlich nicht mehr. Du hast ein Konkurrenzprodukt oder eine Alternative getestet und beschrieben.
Ja, im Grunde ist es halt auch wie ein Bildersammler, der sammelt im Prinzip Daten oder Fotos, die alle georeferenziert sind und baut daraus eine Landkarte zusammen, die so mehr oder weniger zeigt, wie die Welt aussieht. Und zwar legt der ganz besonders viel Wert darauf, dass eben nicht nur wie bei Google Street View nur alle Straßen gemappt werden oder durch Fotos beschrieben werden, sondern eben auch Wanderwege oder was ich noch so an ulkigen Sachen gefunden habe, war zum Beispiel irgendeine vereiste Insel mitten im Südatlantik bei Bouvet. Da kann man sich halt mal angucken, wie sieht es da eigentlich aus. Ne?
Wie heißt der Dienst? Müssen wir gleich als erstes, haben wir nicht als erstes gesagt?
Ja, der Dienst heißt Mapillary und ich bin über einen Freund darauf gekommen, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Da erschienen über die Facebook-Timeline andauernd solche Hinweise, dass er mal wieder was gemappt hätte. Und mich hat das interessiert, weil ich einerseits ein bisschen OpenStreetMap-Erfahrung habe und andererseits mich aber auch sehr für GPS und für Actioncams und so weiter interessiere.
Und wir als Deutsche mit Streetviewer, also ich glaube, es gab immer die Statistiken, Deutschen sind so, die Streetviewer am meisten benutzen mit, aber
genau.
Man kann hier nichts angucken.
Es gibt hier bei Google Streetview ja nur ganz wenige Regionen, ja. Und ansonsten ist es ja großflächig verboten. In Österreich hat es da auch nicht so die ganz freundlichen Reaktionen gegeben.
Ich glaube, die Geschichte war, dass einfach der ganze Stress war so viel, dass Google gesagt hat, sie machen das nicht mehr.
Ja,
sie schicken
richtig,
die Autos nicht mehr los.
Ja.
Und deswegen gibt es auf dieser wunderschönen Karte, die man angucken kann, immer diesen großen Fleck,
diesen nicht großen Fleck,
blaues.
Diesen großen Fleck Deutschland und noch besser ist es halt tatsächlich in Österreich. Da ist nämlich mal tatsächlich ein Anwohner in der Spitzhacke auf so ein Google Street View Auto losgegangen.
Okay, das ist ja hier zum Glück nicht passiert.
Das braucht man hier nicht zu erwarten, auch deswegen nicht. Na klar, wenn man jetzt mit so einer Kamera rumfährt oder wenn man jetzt so wie ich das mache mit so einer 3D-Kamera dann im ausgezogenen Zustand meinetwegen so komisch rumläuft und andere ein Foto macht und es klackt doch noch, dann fragt irgendwann man natürlich schon mal ein Passant, was machen die denn da? Allerdings alle Fotos, die dort auf diesem Mapillary-Server überspielt werden, werden durch eine eingebaute Software automatisch, sagen wir mal, bereinigt. Gesichter werden verfremdet, Autokennzeichen auch. Und wenn man nachträglich irgendwas entdeckt, was man gerne verfremdet haben möchte, und zwar jeder, also du könntest das machen oder jeder von euch, der kann sich dann an Mapillary wenden. Und ich habe das relativ lange ausprobiert und festgestellt, länger als 3 Stunden brauchen die nie zum Verfremden.
Das heißt, das ist aber wie OpenStreetMap, ein Dienst, der irgendwie von der Crowd
ja,
sozusagen.
Man muss einen feinen Unterschied machen. Er wird schon von einer Firma betrieben. Die Firma verdient da auch Geld mit. Die Idee ist einfach, die Fotos auch zu benutzen. Und ich habe jetzt nach Abschluss des Artikels noch eine Mitteilung bekommen. Die haben jetzt zum Beispiel Folgendes gemacht. Die haben alle Daten oder die haben einen Satz von Daten zur Verfügung gestellt, und zwar an Autohersteller. Und da kommt das Stichwort halt autonomes Fahren ins Spiel.
Die wollen das haben, ja klar.
Die Idee von Mapillary ist auch, dass sie intern halt die gemachten Bilder auch benutzen wollen, um Strukturen auf den Bildern zu erkennen. Also was ist ein Auto, was ist ein Haus, was ist eine Straße und so weiter. Und wenn sie diese Strukturen dann haben, ist dann eben auch durchaus ein Ziel, und das machen sie auch, 3D-Modelle zu erstellen.
Ah, also das sieht, und damit können sie dann natürlich, die können sie anbieten und so, das ist ja, aber für den normalen Nutzer, also ist sowohl, als wenn ich nur, sowohl wenn ich nur auf die Seite gehe, um die Sachen anzugucken, als auch wenn ich Sachen jetzt, also hochlade, kostet es nichts.
Ja, der normale Nutzer, der hat im Prinzip, der hat keine Kosten, ne, und er hat halt höchstens davon, dass er sich halt mal angucken kann, wie es in Castrop-Rauxel aussieht oder wie gesagt, auf den Bouvet-Inseln. Ja. Und der Nebennutzen, der halt für die Firma der Hauptnutzen ist, ist halt, dass die was mit den Daten anstellen und eben 3D-Modelle entwickeln. Und was jetzt schon ganz gut funktioniert, ist die Verkehrszeichenerkennung. Das heißt, ein Algorithmus von Mapillary versucht zu erkennen, was ist auf dem Foto ein Verkehrszeichen und stellt diese Daten dann auch zur Verfügung. Es gibt auch eine Schnittstelle zu OpenStreetView Editierwerkzeugen für die Karten, sodass man OpenStreetMap Editierwerkzeugen für die Karten.
Der Kollege bringt das gerade hier in die Technik einfach so.
Toll, großartig.
Und das ist es, oder? Das ist Mapillary, da kann man auch mal sehen, wie die Abdeckung ist, wenn ich das richtig sehe.
Das ist richtig, ne? Also ich hab das jetzt selber schon gesehen. In Hannover gibt es eine auffällige Häufung da in einem Stadtteil, da wohne ich, da bin ich natürlich rumgefahren wie nichts Gutes. Man sieht schon, wenn man da versucht mit einzusteigen, dass da noch sehr große weiße Flecken schon vorhanden sind. Das heißt, wenn man mal mit seinem Smartphone und der Mapillary-App losziehen will, kann man da durchaus schon was mappen. Ja. Man kann aber auch, was ich eben auch ganz reizvoll fand, seine in der Ecke rumliegende Action-Cam oder auch eine 3D-Cam nehmen, um damit auch Panoramabilder zu erstellen.
360 Grad.
Ja.
Na, genau, hier, die hatte ich auch mal mit. Und also funktioniert so, dass man die Fotos macht, am besten direkt mit GPS schon kodiert, was über Smartphone ja einfach geht. Ansonsten muss man das irgendwie nachträglich.
Ja, da gibt es ja auch Software, zum Beispiel Geosetter und so weiter, die bringen ja nachträglich zum Beispiel einen GPS-Track aus dem GPS-Empfänger mit einem Foto zusammen und schreiben diese Daten dann in die EXIF-Daten des Fotos. Ne? Und man macht idealerweise eigentlich solche Sequenzen für einen Weg. Das können mal 10 Fotos sein in einem Abstand von vielleicht 2 bis 3 Sekunden oder 5 bis 10 Metern. Oder, naja, das kann auch schon raufgehen. Ich habe das mal ein bisschen ausgereizt. Bei einer kleinen Fahrradtour habe ich auch schon mal 1300 Fotos gehabt, die man dann so in einem Schwung überträgt. Ja. Mit anderen Worten, wer da mitmacht, braucht auch einen ganz guten Upload.
Ja, okay. Also noch ist das ja relativ wenig, hast du gesagt, und wahrscheinlich auch, weil es einfach noch nicht so viele kennen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, weil du es vorhin gesagt hast, dass man, also jeder kann Sachen löschen oder, also bei Google Street View ist es ja dieses, da ist es dann so verwaschen. Wenn das jeder kann und so bekannt wird, wird das ja in Deutschland vielleicht irgendwann mal genauso aussehen. Also
ja, das kann durchaus sein. Es gibt da bei Mapillary gibt es immer eine menschliche Instanz dahinter, die entscheidet, ob das, was man gerne verfremdet haben möchte, ob das dann auch verfremdungswürdig ist. Ne?
Okay.
Natürlich ist es so, Mapillary selber hat jetzt zurzeit, ich glaube, 27 Beschäftigte waren es. Wenn Mapillary mal so bekannt würde wie meinetwegen Google Street View, kommen sie mit dem Stand an Personal natürlich nicht aus. Aber bis jetzt haben sie halt seit 2013 mittlerweile sogar etwas mehr als im Artikel steht, 130 Millionen Fotos gesammelt und kommen damit einigermaßen zurecht, schätze ich mal. Es kommen nach und nach halt Feature-Upgrades und für Bastler interessant, damit beschäftige ich mich gerade, gibt es eben auch noch die Möglichkeit, sich das Hochladen von Fotos noch ein bisschen mit Skripten für Python und Ähnliches zu erleichtern. Es gibt auch Kameras, mit denen es überhaupt nicht geht, wo man das eigentlich auch gar nicht so erwartet hätte, zum Beispiel die Samsung 360. Diese Kamera funktioniert mit Mapillary überhaupt nicht. Da erlebt man immer wieder Überraschungen, aber hier diese relativ günstige Kamera, weil sie auch nicht besonders gut in Tests abgeschnitten hat, diese LG 360, reicht für sowas durchaus.
Und also ich meine, das Konzept finde ich ja schon sehr spannend. Du hast ja vorhin gesagt, dass Street View immer nur die Straßen hat und manchmal hat man so das Gefühl, man möchte da nochmal
hinter den Zaun gucken.
Mal weiter gucken. Also vielleicht hinter den Zaun wird ja hoffentlich dann hier auch nicht gehen, aber
genau, einfach mal das wäre das nächste Stichwort.
Genau, ja, wie ist denn hinter dem Zaun? Du hast ja auch so ein bisschen rein rechtlich geschrieben. Wie ist das? Also kann man einfach so rumlaufen und Fotos machen, vor allem wenn du mal so machst wie du, so ein bisschen hoch auch?
Also es geht schon, man muss sich darauf einlassen, dass man mit Leuten spricht. Es ist halt so, man kann sich in vielen Fällen auf die sogenannte Panoramafreiheit berufen. Das heißt, wenn ich mich irgendwo hinstelle auf einem Marktplatz und ein Foto mache, kann eigentlich niemand was dagegen sagen. Wenn Leute auf dem Foto sind, ist es eigentlich auch noch so, aber diese Leute müssen dann nur schmückendes Beiwerk sein. Mhm. Na, also ich kann kein Foto einstellen, das Selfie. Eine Person sozusagen voll zeigt, ohne dass diese Person jetzt gesagt hat, ja, das darfst du. Das andere Thema sind natürlich Kennzeichen, Autokennzeichen. Da hat sich in vielen Köpfen auch was festgesetzt, was nicht ganz so stimmt. Also grundsätzlich verboten ist es nämlich eigentlich nicht. Es wird nur dann schwierig, wenn man das Autokennzeichen tatsächlich mit einer Person und dem Wohnort beispielsweise in Verbindung bringen kann. Na, und dann muss man vorsichtig sein. Ich finde es persönlich allerdings ganz gut, dass Mapillary schon vorausschauend, sage ich jetzt mal so, auch weil Mapillary selber natürlich auch nicht alle Rechtslagen von allen möglichen Ländern im Blick haben kann, schon mal die Kennzeichen pauschal erstmal verfremdet.
Ja, und wie ist das so, wenn weltweit, also wahrscheinlich in Deutschland, wo auch vor allem Street View ja nicht so da ist, gibt es wahrscheinlich relativ viel vergleichsweise, du hast gesagt, irgendeine Insel.
Also es gibt
weltweit.
Es gibt sehr überraschende Orte, wo sich da was abspielt. Der Schwerpunkt ist natürlich eher Skandinavien, weil Mapillary aus der Gegend von Malmö kommt und da auch hauptsächlich einen Betrieb macht. Skandinavische Länder sind viel im Betrieb, aber es gibt eben auch schon Karten. Ich habe was gefunden in der Wüste Gobi. Ja, da ist irgendeiner durchgefahren, hat mal ein bisschen gemappt. Das ist weitgehend vom Zufall bestimmt, so wie ich es gerade schon gesagt habe. Also mein Stadtteil, in dem ich wohne, der ist außerordentlich dicht jetzt gemappt und andere Innenstadtbereiche noch gar nicht. Also da kann sich jeder eigentlich austoben. Das finde ich eben auch.
Das heißt aber, in dem Stadtteil, wo du wohnst, ist das dann, ist die, der Informationsgehalt größer als bei Street View?
Richtig.
Weil eben natürlich auch die ganzen ausgeblendeten Häuser mit drin sind.
Ja, weil also Hannover ist ja, was Street View angeht, nur so lala. Kartiert. Die Straße, in der ich wohne, ist praktisch nicht im Bild. Ne?
Ist das dein Stadtteil?
Das siehst, könnte ich jetzt von hier aus gar nicht sehen.
Wahrscheinlich. Richtig, ne? Krefeld
ist Krefeld, es, genau, ja. Das ist zum Beispiel so tatsächlich, dass da die Straße, in der ich wohne, auf Street View praktisch überhaupt nicht drin ist. Und obwohl es eine Hauptstraße ist. Und ich habe sie halt gemappt und wie man im Bildmaterial dann auch sieht, es kommt auf die Qualität gar nicht so sehr an, weil für die 3D-Erkennung bei Mapillary ist es schon interessant, wenn man ein relativ unterbelichtetes oder überbelichtetes Foto sieht, wo eben halbwegs die Konturen noch drauf sind.
Das, genau das hast du geschrieben. Es ist gar nicht wichtig, dass man jetzt besonders schöne Fotos macht, sondern für Mapillary ist wichtig, dass es von einem bestimmten Gebäude oder so mehrere hat.
Genau.
Dann kann es quasi erkennen, die Algorithmen können erkennen, das Haus sieht immer so und das ist dann das Haus. Und
damit sind dann halt 3D-Modelle möglich, dann im letzten Schritt, aber im Schritt davor eben einfach eine Erkennung, um was handelt es sich da. Da geht es auch einfach ums Thema Bilderkennung.
Okay, ja, ich sehe schon. Also es ist noch so ein bisschen am Anfang, aber es kann ja vor allem da, wo Street View halt aufhört oder auch wo Leute einfach nicht noch bei Google das möchten, ein bisschen was aufholen. Klingt auf jeden Fall interessant und da kann man auch ein bisschen mal durch die Landschaft laufen und nicht nur auf den Straßen fahren, immer hinter den gleichen Autos her.
Dazu muss man natürlich beim durch die Landschaften laufen mit dem Smartphone beachten, den How Not To Be A Smartphone-Zombie-Faktor.
Ja.
Weil sonst läuft man vor Laternen,
okay.
Autos oder gegen oder andere Leute gegen und das finde ich meistens nicht so lustig.
Okay, gut. Also das immer als Hinweis, das ist immer so am Ende der Disclaimer, bitte verhaltet euch richtig, fahrt keine Leute um. Du hast, glaube ich, auch, man kann das ja auch auf dem Fahrrad, also ne, man muss ja nicht laufen.
Ich mache das hauptsächlich auf dem Rad, ich habe dazu eine Halterung am Lenker und habe zeitweise 3 Kameras, eine, die nach vorne guckt und 2, die nach rechts und links gucken und sieht manchmal ein bisschen beknackt aus, aber naja, es gibt komische Hobbys und warum nicht mal das?
Ja.
Tut keinem weh.
Sehr cool, genau. Ja, den Rest kann man dann ja erstens im Artikel lesen und vor allem auf Mapillary auch angucken. Da werde ich jetzt direkt auch gleich gucken, wie die Häuser und Straßen so, das ist doch immer das Erste, wo man nachguckt, wo die ich kenne, genau, wo ich aufgewachsen bin oder wo ich wohne, wie sieht das da aus? Genau, das können unsere Zuschauer auch machen. Ansonsten würde ich sagen, sind wir damit durch. Ich mache auch nochmal den Hinweis, weil ich den so ein bisschen betreut habe, den einen Artikel, weil der Autor nicht bei uns in der Redaktion ist, können wir den auch hier nicht besprechen. Dieses Surfen auf Kuba ist sehr spannend. So ein bisschen, wenn man nochmal lesen will, ich sag mal die Seite dazu, Seite 68 wieder. Wir reden hier mal so ganz selbstverständlich über Internet und Technik und billige China-PCs und dann guckt man, wie das in einem Land aussieht und funktioniert, wo es einfach wirklich so gut wie kein Internet gibt und trotzdem kriegen es die Menschen hin, jede Woche die aktuellen Serien aus den USA zu gucken, wie sie das hinkriegen und vor allem, wie sie jetzt aber natürlich versuchen, das ein bisschen auszubauen. Fand ich sehr spannend, sehr interessant und deswegen hier am Ende noch die kleine Werbung. Und ansonsten gibt es nächste Woche ein neues Heft und einen neuen Kollegen, gleichen Kollegen hier, andere Kollegen und den Rest seht ihr dann. Bis dahin ein schönes Wochenende und tschüss.
CD-Uplink.